24 Börse People.
24 Börse People.
And now in Season 16. Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 16 ist Martina Geisler, Partnerin bei EY, Leiterin der IPO-Beratung und IFRS. UGB Advisory Verantwortliche. Liebe Martina, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. War eine schwere Einleitung für mich, ich hoffe, ich habe es hingekriegt.
Hallo, freut mich, heute da zu sein.
Yes, ich habe eine ganz spannende Folge vor mir. Es wird stark um das Thema IPO gehen, was ein Riesenanliegen ist, aber Karriere-Werdegang. Du bist seit 2012 bei EY tätig, das habe ich LinkedIn so entnommen, aber sprech mal kurz über die Zeit davor, der Weg dorthin, würde mich sehr interessieren.
Ja, ich bin einer von den klassischen Werdeganglern, wenn man so will, in dem Beratungsbereich. Ich habe direkt nach der Uni bei EY begonnen als Assistant und mich durch die verschiedenen Ranks, die es so gibt, in einem Beratungshaus wie unserem durchgearbeitet. Mhm. Eine sehr große Wachstumszeit miterlebt, auch in den letzten 12 Jahren bei EY, und ja, darf jetzt das leiten, wo ich begonnen habe vor 12 Jahren als Assistentin frisch von der Uni.
Da wird man dann Senior irgendwann einmal in jungen Jahren schon, weil man es fachlich drauf hat. Kurze Zwischenfrage, die mir jetzt gerade gekommen ist. Ist es eine typische Karriere, dass die Leute bei den Big Four und zum Beispiel auch bei EY eher länger bleiben als in anderen Branchen? Hast du da so eine Wahrnehmung dazu?
Nein, es ist ganz unterschiedlich. Es ist schon wie überall in der Beratung sehr üblich, dass auch sehr viele Leute nur 2, 3, 4 Jahre verbringen in so einem Beratungshaus und auch sehr viel Ausbildung mitnehmen bei ihrer Tätigkeit. Aber ein paar wenige, die das Geschäft besonders Spaß macht, denen das Geschäft besonders Spaß macht und da auch ein sehr gutes Händchen dafür haben, bleiben dann auch sehr lang. Also die Diversität ist da recht groß.
Du bist aus Linz und hast in Wien, wenn ich es richtig vernehme, mal deine ersten Jahre bei EY verbracht.
Richtig, ich komme ursprünglich aus Salzburg, habe in Linz sogar studiert und bin dann genau zum Berufseinstieg nach Wien gekommen. Habe die ersten 6, 7 Berufsjahre nur in Wien verbracht, hier bei EY, wobei ich immer österreichweit tätig war, aber hatte meinen Fokus hier und bin dann für die Familie nach Oberösterreich zurück übersiedelt und bewege mich jetzt sehr viel auf der Westbahnstrecke zwischen Salzburg, Linz und Wien hin und her, habe auch Teile vom Team an allen genannten Standorten sitzen und ja, fahre viel mit dem Zug rum.
Das macht aber auch Spaß, ne? Kann man da gut arbeiten mittlerweile? Ja.
Ja,
ne? Das WLAN stabil, das ist, glaube ich, oder manchmal ist ja offline auch ein schönes Thema. Gehen wir noch kurz die 12 Jahre kurz in der Journey durch. Was waren so deine persönlichen Milestones in der Weiterentwicklung dann?
Nein, es ist irgendwo jeder Ranksprung ein Milestone, wenn auch das ein bisschen gleitet, weil man einfach also Jahr für Jahr sich immens weiterentwickeln muss und immer neue Verantwortlichkeiten kriegt. Ein großer Milestone war die abgeschlossene WP-Prüfung.
Mhm. Wirtschaftsprüfer.
Wirtschaftsprüferprüfung, ja, genau. Also ich habe auch einen Hintergrund eben in dem Bereich und auch einen Teil meiner Karriere in der Wirtschaftsprüfung verbracht. Mhm. Vor allem von börsennotierten Konzernen.
Wir haben auch beschlossen, wir nennen keine Namen.
Aber keine Namen, genau. In dem Sinne ist dann auch sowas wie eine Senior Manager Beförderung schon ein großer Karrieresprung, wo auch die Verantwortlichkeiten klar nochmal größer und anders werden. Ich habe relativ rasch nach als Senior Managerin dann auch mein erstes Kind bekommen, mhm, und dann die Karriererichtung, dann Partner, war sehr geprägt davon, genug Zeit für alles irgendwie hinzukriegen, also einerseits genug Zeit als Mama zu finden, aber auch im Beruf voll drinnen zu sein und mich da weiterzuentwickeln und die Chancen, die sich da sehr kurzfristig dann geboten haben, entsprechend auch nutzen zu können. Und ja, so in dem Sinne jongliere ich mich dahin.
Ich finde das total gut, wenn man das unter einen Hut bringen kann und die Karriere hin in Richtung Partner, damit nehme ich an, meinst du EY-Partnerin geworden zu sein und nicht dein Partner?
Genau. Ja, aber das ist zwischen Kind und Partner, genau.
Ja, nein. Ja, Partner, was bedeutet das in so einem großen Unternehmen, Partnerin zu werden?
Naja, es bedeutet, letztverantwortlich zu sein für alle Aufträge, die man im eigenen Bereich verantwortet, bedeutet Hauptverkäufer fürs eigene Geschäft zu sein, bedeutet hauptverantwortlich fürs Team zu sein, bedeutet sehr viel weiterentwickeln zu dürfen mit einer großartigen Truppe, die man dabei anführen darf und bedeutet viel Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen, die ein Haus wie unseres, so als, ich sage einmal, Gesamtschlachtschiff für das, was ein Unternehmen so braucht, ein globales in der Beratung zu bieten hat. Und diese Interaktion zwischen den Disziplinen wird immer enger, je weiter man nach oben klettert auf der Leiter und macht ehrlicherweise auch immens Spaß.
Und ich denke, die Vernetzung und die Vorteile irgendwie international aufgestellt zu sein, ist gerade in deinem Bereich natürlich gewaltig, oder?
Ja, auf alle Fälle. Mit dem Know-how
des Unternehmens, weil da tut sich ja in anderen Ländern sehr, sehr, sehr viel. Hast du doch viele internationale Tage, die deinen Job so mit sich bringen? Unabhängig von der Wegstrecke jetzt.
Wenn ich jetzt die nicht ganz international ist. Ja, genau. Naja, schon. Also die internationale Zusammenarbeit ist schon sehr eng. Auch im Vergleich zu Beratungshäusern sind wir sehr international eng vernetzt. Zwar nicht gesellschaftsrechtlich, aber organisatorisch und im gegenseitigen Austausch sehr stark, was immens hilfreich ist, weil wir kleines Österreich schon uns teilweise dann gut anhalten können, auch an Dingen, die in einem sehr großen Land schon viel weiter entwickelt sind. Und das, sei es jetzt Deutschland, sei es Frankreich, sei es USA, dann ein sehr enger Austausch immens hilfreich ist.
Also Partnerin haben wir besprochen. Ich habe dich anmoderiert als Leiterin von IPO-Beratung und IFS UGB Advisory. Sprechen wir mal kurz darüber, dein Bereich, diese Dinge, die wir jetzt gesagt haben, die ich jetzt nochmal wiederholt habe, wie die so zusammenhängen und warum das so wichtig ist, dass die zusammenhängen.
Ja, also mein Herkunftsbereich, wenn man so will, ist die Arbeit für und mit vor allem börsennotierten Konzernen.
Also Sekundärmarkt, die sind schon gelistet und du...
Ja, genau, sind schon gelistet, müssen demnach nach IFRS bilanzieren, also nach internationalen Rechnungslegungsstandards bilanzieren, das auch entsprechend prüfen lassen, ihre Prozesse in einer Art und Weise führen, die den Anforderungen der Börsen dieser Welt gerecht werden. Das ist mein Hintergrund quasi. Also die Prüfung und vor allem Fachberatung, Prozessberatung im Finanzbereich, vor allem fokussiert auf Accounting, aber das weitet sich dann schnell aus. Also der Herkunftsbereich, den ich leite und in dem ich groß geworden bin, ist vor allem die eben UGB und IFRS Beratung von EY Österreich. Und genau in dem Sinne. Der Absprungbereich, wo dann IPO recht schnell gut dazu passt, weil man erstens gewohnt ist, in einem Umfeld der Börse zu arbeiten, also von börsennotierten Unternehmen zu arbeiten und das demnach die Prozesse gut kennenlernt. Zudem das Thema zum Beispiel Umstellung auf IFRS eines der großen Themen ist, die man in der Vorbereitung auf einen Börsegang bewältigen muss. Somit ist er aufgelegte Bereich war, um auch das Thema IPO auch in Österreich jetzt anzusiedeln.
Wie lange bist du jetzt für IPO-Beratung im Lead, jetzt was Österreich betrifft?
Es hat sich ein bisschen entwickelt, also es gab lang keinen formellen Leader dafür ich war halt diejenige, die begonnen hat, die Dinge zu bündeln in den letzten 2 Jahren ich glaube formell das Marschall dann bekommen, aber irgendwann im Sommer jetzt, aber davor hat es auch niemanden anderen gegeben, der sich formell drum kümmert.
Also zunächst einmal finde ich es gut, dass so eine große Adresse wie dein Arbeitgeber sowas bündelt und in Angriff nimmt und auch besetzt letztendlich mit guten Skills. Und weil erst Sommer und da wollte ich hin, kann ich dich nicht verantwortlich machen, dass in den letzten Jahren so wenig insgesamt passiert ist. Hat sich auch der Markt mitgespielt mit einer Pandemie, mit einer Zinssituation und überhaupt Wahnsinn rundherum. Wieder, wir nennen keine Namen. Siehst du Chancen, dass sich das Geschäft auch hierzulande wieder beleben kann durch spannende Kandidaten, was echte IPOs, also Initial Public Offering, mit Aktienausgabe und nicht nur Listing bestehender Aktien an Direct Market oder so, dass sich das wieder beleben kann?
Wir sehen schon Signale, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die, weil sich auch im, ich sag mal, Scale-Up-Bereich, was eine der klassischen Kandidaten für vielleicht ein IPO wären, sehr, sehr viel getan hat in den letzten Jahren und da generell der österreichische Markt viel stärker worden ist, als wenn man jetzt die letzten 10 und mehr Jahre Revue passieren lässt. Zweitens aus Übernahme Überlegungen in, im Family-Business-Bereich etablieren.
Nachfolgeregelungen. Ganz wichtig, ja.
Kann das eine Antwort sein und sehen wir auch in dem Sinne Bewegung. PE-Exits, auch in Österreich ein Thema.
Löse ich wieder auf mit Private Equity.
Danke. Ja. Dankeschön, genau. Und generell als Exit-Variante ist ein Börsegang ein Weg und man weiß natürlich schon immer, aber trotzdem sehen wir Bewegung. Und ist auch das einer der Gründe, warum wir auch in Österreich begonnen haben, das Thema zu fokussieren. Und das zu nutzen, was wir europaweit und vor allem im Dachraum haben als Knowledge dazu. Also gerade für die Fragestellung IPO-Vorbereitung sind wir im Dachraum seit Jahren Marktführer. Mhm. In Österreich war der Bedarf nicht so groß in den letzten Jahren, aber auch da sehen wir, dass die Nachfrage steigt.
Wunderbar. Du hast im Vorgespräch das schöne Wort börsenagnostisch erwähnt. Und meine Frage zuerst war ja natürlich, ob sich der österreichische IPO, ich bin da natürlich Homebuyer, es ist ganz klar, ich sitze in Wien, mein Kontaktnetz ist in Wien. Bei euch ist das natürlich ein bisschen anders. Aber sehe ich es richtig? Bei dir geht es um österreichische Unternehmen, unabhängig welches Target die am Börsen dann adressieren, oder geht es da auch um den CEE-Bereich ein bisschen?
Nein, es geht vor, also als globale Organisation sind wir so aufgestellt, dass wir immer versuchen, lokal zu betreuen.
Ja. Also das heißt, österreichische Unternehmen, die an die Börse denken, fallen jetzt bei dir rein.
Genau, richtig. Also würde sich bei EY jemand melden aus Österreich, der überlegt, Richtung Börse sich vorzubereiten, würde das bei mir am Tisch landen, egal über welche Börse nachgedacht wird.
Okay, das ist das Börsenagnostische, weil man berät die Unternehmen natürlich, Best Practice nehme ich an, weiß ich. Vielleicht jetzt ein kritischer Punkt, euer Haus ist auch stark im Startup- und Scale-Up-Bereich. Die Durchlässigkeit an die Börse hat in Wien und auch in Deutschland nicht so wirklich funktioniert, könnt ihr nicht wirklich was dafür. Aber was kann man da tun, dass diese spannenden Startups vielleicht an die Börse gehen? Vielleicht ist es auch nicht deren Ziel, weil eben IFRS oder sowas anstrengend ist oder das Outing und letztendlich Offenlegen aller Zahlen. Vielleicht ist ein Trade Sale wirklich einfacher. Aber natürlich, da sehe ich natürlich die Brille des Medienmenschen, der sich halt freut, wenn irgendwas Schönes an die Börse kommt.
Freut mich privat auch. Ja. Was kann man tun? Step 1 ist, es muss einmal eine gewisse Größe da sein. Also was man natürlich schon sieht, wenn man relativ früh in der Kurve verkauft oder einen Exit ansteuert, dann ist oft der Börsengang nicht die richtige Antwort, weil einfach zu kleines Scale. Ergo, das Erste, was wir brauchen, und da sehen wir eben, dass sich da der Markt in Summe sehr positiv entwickelt, man braucht einmal eine gewisse Größe als Scale-Up, damit ein Börsengang im geregelten Markt eine vernünftige Antwort ist, um auch entsprechend den Traffic zu kriegen und die Wahrnehmung zu kriegen. Und da ist der österreichische Markt halt im Vergleich, wenn man sich da alle Zahlen so anschaut, alle Statistiken so anschaut, nicht da, wo jetzt ein US-Markt ist oder auch andere europäische Länder sind. Und das ist so das erste Thema. Da geht es gar nicht um, was macht die Börse, sondern um die Größe von den Startup-Scale-Ups, die mal ein gewisses Level braucht, damit das regularisch Sinn macht, an die Börse zu gehen.
Und es ist natürlich auch wichtig, Exit ist immer eine Geschichte natürlich, da steckt immer dahinter, dass man irgendwie rauskommt und ist negativ behaftet manchmal auch. Aber für viele Unternehmen ist es für den Next Step extrem wichtig, was die Visibilität einer Börsennotiz mitbringt. Ich nenne jetzt zwei halbwegs geoutete Börsekandidaten, die ich jetzt nicht mit euch in Zusammenhang bringen will, aber die kommen aus dem Kryptobereich, die Blockbit und die Bitpanda, da hat man immer wieder gelesen, dass die nachdenken. Für die wäre es natürlich gewaltig, als börsennotiertes Unternehmen nochmal mehr Visibilität und auch mit dem Know-how aus der Blockchain dann zu kriegen. Inwieweit habt ihr da auch einen Branchenfokus, der sagt, für diese Branche zahlt es sich extrem aus, gelistet zu sein, weil auch die Peer Group gelistet ist, oder ist jeder grundsätzlich mal interessant, wenn er die Größe hat als Corporate?
Ich würde das gar nicht auf Branchen runterbrechen, okay, ehrlicherweise. Wo man es natürlich sieht, dass schneller auch Richtung Börse gedacht wird, ist dort, wo sehr viel Risikokapital erforderlich ist. Mhm. Stichwort Pharma zum, ja, Beispiel. Oder auch im IT-Bereich Wachstumsfinanzierungen. Da ist ein Börsegang vielleicht schneller. Das ist die richtige Antwort, weil man recht rasch frisches Geld braucht. Dort, wo sich auch auf anderen Wegen günstiges Geld finden lässt, ist für Wachstumssprünge oft nicht die erste Antwort der Börsegang. Aber was du ansprichst, glaube ich, ist auch wichtig. Eine gute Story ist das A und O auch für einen Börsegang und vor allem für einen erfolgreichen Börsegang. So eine gute Story beinhaltet eben ganz oft eine Wachstumskomponente und einen Ausblick und ein Teil ist oft schon auch irgendwo ein Exit von den bestehenden Eigentümern, zumindest zum Teil, aber die meisten Börsegänge beinhalten Komponenten von beidem, also sowohl von teilweise Verkauf von Anteilen, aber genauso auch Kapitalerhöhungskomponenten in wesentlichem Umfang, mit dem man dann eben in ein Wachstum reingehen kann, in welchem Bereich auch immer, in welcher Region auch immer. Mhm.
Du hast jetzt viele, viele spannende Punkte angesprochen. Wir nehmen die Folge im Dezember 24 auf. Es war ein schlimmes Jahr eigentlich für Österreichs Wirtschaft. Wir haben doch schlimme Insolvenzen, sage ich jetzt mal, ohne auch da wieder Namen zu nennen. Und in den meisten Fällen ist es ein Fremdkapitalproblem, wo man dann Darlehen oder sonst ähnliche Dinge wieder zurückzahlen muss. Inwieweit siehst du da die Eigenkapitalfacette? Ich sehe dich als Literacy in Richtung Eigenkapital auch. Ist schon wichtig, dass wir mehr Eigenkapital haben, glaube ich, irgendwann wieder mal, ne?
Naja, also eine solide Eigenkapitalausstattung ist ein Schutz gegen Insolvenz, auch weil man damit automatisch in der Regel ein bisschen weniger Fremdkapital vielleicht hat. Was heißt es für die Börsen und für Börsengänge? Sieht man, dass sinkende Zinsen in der Regel positiv sind für Börsegänge. Also das wäre ein guter Indikator für die nächsten Jahre. Genau.
Ja, weil es den Unternehmen natürlich leichter ist in der Finanzierung und auch eine Asset-Klasse als Konkurrenz eher wegfällt, ne, mit den Anleihen. Da bin ich voll bei dir und das waren ja goldene Jahre, leider viel zu wenig Börsegänge, aber da warst ja du noch nicht zuständig, insofern wird's jetzt eine andere Phase vielleicht werden und ich glaube schon, dass einige Unternehmen wieder affin sind, um auch die ganzen neuen jungen Leute, die in der Pandemie sich für Börsen interessiert haben, vielleicht mit spannenden Angeboten wieder abzuholen. Ich möchte nochmal stärker jetzt auf die IPO-Beratung eingehen, dass du die IFRS-Expertin bist und die Unternehmen diese Skills einfach benötigen, sonst können sie nicht an die Börse gehen, ist klar. Du hast die Corporate Story, die Equity Story eines Unternehmens. Inwieweit bastelst du da mit? Darfst du da, willst
als,
du da?
Als Enabler ein Enabler. Bisschen, aber das ist eine...
Als Tippgeberin und so,
ja,
ne?
Ja. Genau, aber die Story kommt in der Regel vom Unternehmen und wird halt feingeschliffen gemeinsam. Mhm. Aber wo will ich hin und was ist mein Grund, warum ich wachsen will, wohin ich wachsen will, das kommt normalerweise schon von Haus aus mit vom Kandidaten selbst.
EY ist ja schon länger quasi die führende, sage ich mal, statistische Kraft, wenn es um IPOs geht. Es gibt ja so einen Monitor, der quartalsmäßig rauskommt. Ich denke, Österreich wird ein bisschen auch über deinen Schreibtisch laufen. Wie waren denn da die Trends und was ist die Idee hinter dem IPO-Monitor?
Naja, die Idee ist einfach, die globale Daten regional fokussiert auch zugänglich zu machen und da quartalsweise einfach auch einen Trend zu zeigen. Wenn man jetzt den letzten Report sich anschaut, der nach dem Q3 rausgekommen ist, sieht man zum Beispiel für Europa jetzt im Konkreten, dass sich die Anzahl der Börsegänge im aktuellen Jahr reduziert hat im Vergleich zu den Jahren davor, aber das Volumen wesentlich höher war, spannenderweise. Also trotzdem das Umfeld in den ersten 9 Monaten eigentlich nicht sehr IPO-freundlich war trotzdem der zumindest europaweite IPO-Markt eigentlich ganz gut.
Du hast Q3 angesprochen, das heißt also immer im Nachklang eines, ja, Quartals kommen statistische Daten und wir können dann im Jänner, Februar die nächste Ausgabe, ja, erwarten. Okay, so viel dazu. Dann gebe ich dir noch so ein Stichwort, dass ich da hinknalle. Und zwar habe ich da was gesehen in der Wiener Börse und die Wiener Börse postet sowas auch und da warst auch du auf die Fotos drauf. Und da geht es um ein IPO Readiness Bootcamp und das ist sogar ein EY-IPO, Readiness Bootcamp, auch da ein paar Worte dazu.
Mhm. Ja, also IPO Readiness ist das Thema, mit dem wir normalerweise beginnen, mit Unternehmen zu sprechen, weil man sich, ich sage mal, im Optimalfall 2 Jahre, bevor man wirklich an die Börse gehen will, beginnen sollte, vorzubereiten drauf, weil es einfach doch einige langwierige Dinge gibt, die man rechtzeitig angehen muss, wie etwaige Umgründungen, die man vielleicht noch machen muss, wie eine EFS-Umstellung, wie gewisse Prozesse aufgleisen, wie Management-Vergütungssysteme richtig aufgleisen, wie die richtigen Personen, das richtige Team im Vorstand und so weiter aufzusetzen und so weiter. Um das auch ein bisschen in den Markt zu tragen und nachdem wir jetzt bis zur Zeit die einzigen sind in Österreich, die sich mit dem wirklich explizit am Markt beschäftigen, haben wir uns mit der Wiener Börse da zusammengetan und eben im September begonnen, eine Veranstaltungsreihe, die wir in europaweit schon an mehreren Orten regelmäßig machen, auch nach Österreich zu holen. Mit einer überraschend sehr guten Resonanz. Also die Anmeldezahlen waren
betont. Das freut mich natürlich. Also
wir waren alle sehr positiv überrascht vom Interesse, das die Veranstaltung generiert hat.
Wie gerne höre ich das, ja.
Natürlich. Was super Geschichte ist, weil es vielleicht auch zeigt, dass sehr viel Interesse gibt, über Börsegänge zumindest nachzudenken. Und ja, der halbe Tag, den wir da gemeinsam mit der Wiener Börse gestaltet haben, also das haben wir auch im Rahmen von einem Nachmittag mit einem netten Abendessen über die, ich sage mal, klassischen IPO-Readiness-Themen, zumindest man kann ja nicht über die Überschriften reden in einem halben Tag, aber trotzdem das durchzuklopfen, über welche Punkte man nicht vergessen darf und über die man besonders rechtzeitig nachdenken muss, zu sprechen, hat auch ein sehr gutes Feedback gekriegt und wir haben uns darauf verständigt, das auch zu wiederholen. Also der Erfolg gibt der Veranstaltung grundsätzlich recht, dass das eine gute Sache ist, das auch in Österreich hier vor Ort einzuführen.
Und das klingt nach Fortsetzung, ne?
Ja.
Das klingt gut und ich habe da auch gutes Feedback gehabt. Ich habe es in einer Folge, ich nenne jetzt keinen Namen, aber man kann sich ja alle 360 Folgen durchhören. Ein Gast, der bei deinem IPO, EY IPO Readiness Bootcamp dabei war, übrigens geiler Name, der hat das auch gut gefunden und hat das auch in seiner Folge gesagt, aber wir nennen ihn jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass er an die Börse geht. Und ja, wir haben auch in den vergangenen Monaten einiges gemeinsam gesprochen, EY und meine Unternehmung und Kapitalmarktstimme ist so eine Gründung von mir, wo man eben dem Kapitalmarkt eine stärkere Stimme in allen Facetten geben wird. Und da freue ich mich sehr, dass wir beide da auch zusammenarbeiten werden mit ein paar Learnings aus deinem Tagesgeschäft, was wir immer wieder auch der Community zur Verfügung stellen werden. Und du da für uns die IPO-Karte hochhalten wirst. Und da sage ich mal im Vorfeld schon danke dafür für die Zusammenarbeit.
Freut mich sehr,
ja. Ja, ich mich natürlich auch. Und schön, dass wir jetzt diesen Podcast irgendwie da als Auftakt haben. Börsegänge machen natürlich besonders viel Spaß, wenn sie letztendlich auch erfolgreich sind. Was macht für dich, Martina, einen erfolgreichen Börsegang dann bottomline aus?
Was macht einen erfolgreichen Börsegang aus? Ein guter Preis, also zumindest aus Sicht vom Unternehmen ist das ein ganz wichtiges
Kriterium. Und auch natürlich für den Käufer, weil die Sekundärmarktperformance ist auch...
Genau, ja. Aber wenn man es vielleicht die Frage dahin kippt, was braucht es, damit es erfolgreich sein kann? Und wenn man da die Investoren fragt, dann fallen immer die 5 gleichen Dinge in solchen Fragen. Einiges davon haben wir auch schon angesprochen. Also die richtige Story, Equity Story, das richtige Team, ready sein, also die Bereitschaft von der Organisation, erstens für den Börsengang selber, aber auch vor allem für die Zeit danach. Also auf das bereitet man sich ja fast noch mehr vor als aufs Glockenläuten itself. Viertens der richtige Preis und fünftens das richtige Timing.
Mhm. Alles Window nicht einfach. Window of Opportunity, ja, das war früher so das Thema, da haben wir, ich kann mich noch erinnern, als ich da vor 20, 25 Jahren, da haben wir in der Pipeline 10, 15 geoutete Unternehmen gehabt und Window of Opportunity war das schöne Wort, wann kommen die, dann sind es meistens alle gleichzeitig kommen. Gibt es so Saisonen, die aus deiner Sicht besonders klug sind für IPOs?
Naja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, also schön ist immer, wenn der Markt recht stabil ist und nicht volatil. Mhm. Das kann halt immer, in der jetzigen Zeit dreht es aber sehr schnell. Also es ist
von heute schwer, auf morgen, während der Zeichnungsfrist kannst du die Hütte zusammenhauen, international. Ja,
genau, also es ist sehr, sehr schwer zu planen. Sinkende Zinsen ist grundsätzlich auch normalerweise ein gutes Umfeld, Wir haben auch eine Statistik gemacht, global, wie sich US-Wahlen auswirken, jetzt egal, wer sie gewinnt. Und da sieht man, dass in der Regel nach einer US-Wahl normalerweise stärkere IPO-Tätigkeit zu verzeichnen ist.
Worldwide oder USA?
Weltweit.
Okay, spannend. Hallo Bitpanda, hallo Blockbit. Genau, die sind geoutet und ja.
Genau, also jetzt, wenn man die Hoffnung auf nächstes Jahr ist schon eine große, jetzt da überregional gesprochen, dass wir da ein gutes Fenster sehen, aber man weiß natürlich nie, wie sich die makroökonomische und generell geopolitische Entwicklungen weiterentwickeln, die natürlich einen Einfluss darauf haben, wie viel Sicherheit und Unsicherheit im Markt generell ist. Aber grundsätzlich würden wir positive Aussichten mal sehen fürs Richtung nächstes Jahr gesprochen.
Ja, das klingt doch mal gut. Und unabhängig von diesen Bigger Picture-Dingen, die wir nicht alle beeinflussen können, wir beide leider nicht, was da jetzt international wieder an Blödsinn daherkommt. Vom Corporate-Kalender her, ich habe jetzt nicht empirisch unterlegte Zahlen da, bin aber lange dabei und behaupte mal, dass Q2 nach der fertigen Bilanz fürs alte Jahr und der Herbst, so September bis Ende November, waren die häufigsten IPO-Zeitpunkte, weil man da offenbar die Investorenschaft gut erreichen kann. Ist es deiner Meinung nach wichtig, mit einer fertigen Jahresbilanz zum IPO anzutreten? Was fürs Q2 spricht, sie denkt.
Ich denke nach. Also rein statistisch gesehen sieht man die Fenster, die du angesprochen hast, ja.
Für Österreich auf jeden Fall, ja.
Es ist natürlich angenehm, einen geprüften Konzernabschluss als Basis zu haben. Ob es dann das Window noch ist bis ungefähr Mitte Mai, also das Comfort Letter Window, das mit dem Jahresabschluss funktioniert, oder das Fenster dann danach, wo man auch Quartalszahlen dann mitpublizieren muss, da würde ich jetzt keine riesige Präferenz sehen. Aber nicht zu lange nach Jahresendzahlen ist, was das man sieht, ja. Und nicht zu knapp zum Dezember hin sieht man auch, weil irgendwann einfach die Banken die Bücher zumachen und die Investoren die Bücher zumachen. Ne?
Ich fürchte, für heuer ist das schon passiert. Ich hätte mir das eine oder andere IPO noch erwünscht, vor allem nach dem Ausgang der US-Wahlen, dass ich jetzt keine politische Einschätzung geben möchte, aber kryptopositiv ist es in jedem Fall gewesen. Sieht man auch an der Kursentwicklung der Underlyings jetzt. So, und ich baue immer an irgendeinem Part in der Folge gerne einen Call to Action ein. Wenn man jetzt als börsewilliges oder zumindest börseinteressiertes Unternehmen zugehört und dann sagt, ja, mit dieser Martina Geisler möchte ich gern sprechen, wie erreicht man dich da am besten und wie geht man das an, dass man mal Kontakt knüpft?
Ja, am besten einfach per LinkedIn, per E-Mail, vorname.nachname@at.ey.com anfunken. Wir gehen es üblicherweise so an, dass wir für jeden, der mal grundsätzlich Interesse hat, einfach einmal informell sprechen, um ein bisschen Insights zu teilen, um reinzuhorchen, was denn die Überlegungen sind. Und von dort weg springen wir dann ab, in welche Richtung auch immer das Unternehmen es braucht. Meistens ergibt sich dann mal sowas wie ein IPO Readiness Assessment, um mal einen Status-Check zu machen. Wo steht man denn? Welche Dinge sind noch zu tun?
Das ist so wie das Vorgespräch beim Zahnarzt, ohne Operation.
Ja. Naja, es ist in Wirklichkeit Vorgespräch und Vorbereitungsstart, wenn man so will. Und man geht aus sowas dann, so wie es wir üblicherweise anlegen, dann mit einem recht klaren Plan heraus. Was muss ich die nächsten 1-2 Jahre machen? Und was ist eigentlich realistisch? Wie schnell kann ich es schaffen, um mich, mein Unternehmen, mein Team so weit zu haben, um bereit zu sein, um mein Window of Opportunity an der Börse nutzen zu können? Genau. Was wir auch sehen ist, Börse ist oft eine der Varianten, die man überlegt. Plan B oder was immer Plan A oder Plan B ist, das gibt's normalerweise auch. Sich darauf vorzubereiten, seine Organisation weiterzuentwickeln, ist, auch wenn es dann kein Börsengang werden sollte, sondern ein Exit anderer Art, aus welchem Grund auch immer, oder eine Kapitalerhöhung anderer Art, aus welchem Grund auch immer, nie verlorene Zeit. Ja, weil sehr viel von dem, was man an der für die Weiterentwicklung machen muss, und da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen relaxen manchmal, braucht man auch für Verkauf, braucht man auch für einen großen Investor, der gewisse Finanzzahlen sehen will, der gewisse Prozesse erwartet und so. Also den Reifegrad von der Organisation da weiterzuführen ist, ob es ein Börsengang dann wird oder nicht, normalerweise nie vergebene Liebesmühe.
Und auch die Learnings fürs Controlling, das Lernen aus den Zahlen sind ja unendlich eigentlich, kann man sagen, wenn man so einen Prozess als Unternehmen macht. Kann man sich durchaus weiterentwickeln.
Auf alle Fälle, ja. Sowohl für die Zahlen, auch das Team, auch die Prozesse, ja. Kernprozesse, also von bis, ja.
Seine eigene Fitnesskur dann. Gut, und jetzt die abschließende Frage dazu noch zur Erreichbarkeit. Ich bin ein Fan von LinkedIn selbst. Kann man dein LinkedIn-Profil auch verlinken als Shownote?
Sehr gern, ja.
Link, das werden wir auf jeden Fall tun, okay. Also liebe Hörerinnen und Hörer, da findet man den LinkedIn-Kontakt dann in den Shownotes. Und wir werden auch die Landingpage auf der EY Österreich Homepage, die in die IPO-Services abzielt, auch noch verlinken.
Gern, da ist dann auch mein Kontakt zu finden, ja.
Wunderbar. Ja, ich komme schon zu meiner so Schlussrunde und jetzt wird es wieder eine Spur privater. Du hast erwähnt, dass du junge Mama bist. Ich weiß auch, dass du Sportlerin bist. Wie geht sich das gut aus für dich?
Nicht so gut. Also die.
Aber Mama sein ist ja auch Sport mit Tragen, Heben und ja. So weiter. Da bleibt man fit.
Da bleibt man fit, ja genau. Also ich habe immer sehr gerne Sport gemacht, alle möglichen Dinge, von Tanzen bis Skifahren. Aber die Zeit... Zurzeit ist schon sehr fokussiert darauf, dass ich genug Zeit auch für meine Kinder finde, neben einem Fulltime-Job, der durchaus sehr anspruchsvoll ist. Macht auch sehr Spaß, aber im Zweifel bleibt dann der Sport zurzeit liegen für die Zeit mit den Kindern.
Aber ich habe das Gefühl, dass es sich mit der Firma insgesamt super ausgeht, diese Melange aus Mama sein, junge Mama sein und doch Managerin in einem großen Unternehmen.
Ja, ich habe ein tolles Umfeld, muss ich sagen. Also sowohl privat als auch beruflich, wo es klar akzeptiert ist, dass man es okay ist, die Dinge zu tun, damit man es unter den Hut bringt. Wie auch zum Beispiel Homeoffice-Zeiten auch hinzukriegen, um einfach kurze Wege zu haben. Wie sehr flexible Arbeitszeiten. Oft ist es egal, ob Dinge dann um 18 Uhr noch erledigt sind oder vielleicht dann später oder am nächsten Tag in der Früh. Hauptsache sie sind rechtzeitig erledigt. Ein tolles Team und damit auch, ich sage einmal, die freie Hand, um so gestalten zu können, dass es funktioniert. Ja.
Jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage schon. Was ist das, was an dem Job, den du jetzt ausführen darfst und den du auch, glaube ich, ein bisschen mitentwickelt hast, auch in einem großen Unternehmen für Österreich, dir so Spaß macht?
Das ist kein Tag wie der andere. Also
ist die häufigste Antwort.
Ich mag die Abwechslung, muss man natürlich mögen, um in dem Job erfolgreich zu sein. Ich mag die Herausforderung, immer was Neues auch zu tun. Ich mag ein irrsinnig dynamisches Team. Also das ist schon eine coole Sache in einem Beratungshaus wie unserem generell immer ein sehr junges, dynamisches Team von lauter Leuten, die wollen, die was lernen wollen, die gestalten wollen, führen zu dürfen. Das macht irrsinnig viel Spaß. Wir haben auch bei uns im Team eine super Stimmung. Also es ist einfach das Team und die tägliche Freude, mit den Leuten da zu arbeiten, auch mit motivierten Kunden zu arbeiten und da einfach Freude beim Tun zu haben, ist ein großer Faktor. Die Abwechslung ist ein sehr großer Faktor. Die inhaltliche Challenge
ist ein großer Faktor. Und sie lächelt die ganze Zeit. Ich finde das gut. Ja, genau.
Also ja, das macht einfach Spaß.
Ja. Und ich spiele meinen Abspann und möchte sagen, ja, auch wir haben IPO Readiness als Unternehmen, was die Berichterstattung so rundherum betrifft. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können sich vorstellen, warum ich gerade dir besonders viel Erfolg in deinem Job wünsche, weil wir alle davon profitieren als Standort. Und letztendlich ist es an der Zeit, dass sich was tut. Und ich glaube, du bist eine gute Chance dazu, sage ich mal. An euch da draußen, danke fürs Zuhören in diese inspirierende Folge hinein und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Tschüss, Dankeschön, hat mich gefreut.
Mich auch. Bis bald. Tschüss. I'm now in season 16.